Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren, ich darf mich zuerst bedanken für die Einladung bei meiner Wiener Kollegin Maria Vaconik und hier von Herrn Kočevar. Ich freue mich wieder einmal in Ljubljana-Laibach zu sein. Ich war, glaube ich, schon zweimal hier und sehe, dass sich die Stadt auch sehr touristisch entwickelt hat und fühle mich hier wohl. Die Stadt hat ein ganz spezifisches Flair, das sich von österreichischen Städten und anderen Städten der Regionen unterscheidet. Und das hat mich sehr beeindruckt gestern. Nun, heute geht es um den 30-jährigen Krieg, eine weltpolitisch doch fürchterliche Geschichte. Der 30-jährige Krieg, dazu ganz kurz zur Frage der Namensgebung. Nach Konrad Repgen, einem der besten Kenner der Epoche des Krieges, handelt es sich um einen späthumanistischen Begriff aus dem 17. Jahrhundert. Das ist keine Erfindung der Historiker des 19. und 20. und 21. Jahrhunderts. Es gibt übrigens ähnliche Begriffe in der Antike, lassen wir das weg, der Siebenjährige Krieg im 18. Jahrhundert, der 80-jährige Krieg der Niederlande gegen die spanische Herrschaft 1568 bis 1648. Neuerdings wurde in der internationalen Historiografie versucht, den 30-jährigen Krieg als großen Krieg zu bezeichnen. Naja, große Kriege gab es mehrere, das ist also wirklich nicht sehr typisch für den 30-jährigen Krieg. Die interessantere Frage, die ich am Schluss dann noch mal präzise stellen möchte, ist die Frage, war der 30-jährige Krieg ein Konfessionskrieg? Es gibt auch solche Arbeiten von Bayerle aus den 80er Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Oder war es ein Machtkrieg? Wahrscheinlich beides. In welcher Konstellation ist die Frage? Für die deutsche Historiografie ist der 30-jährige Krieg die Urkatastrophe der deutschen Geschichte, der Mythos, der sich abhebt der späteren Entwicklung, die sehr stark von Preußen bestimmt war. Das ist auch eine Rechtfertigung der preußischen Geschichte. Nach dem 30-jährigen Krieg ging es anders und erfolgreicher weiter in der deutschen Geschichte. Das ist schon die Frage, ob man das so sagen kann. Ich habe meine Ausführungen aufgeteilt in aspektgeschichtliche Zugänge und dann in ereignisgeschichtliche Zugänge. Ich fange mit den aspektgeschichtlichen Zugängen an. Da geht es um die Betroffenheit, wie in jedem Krieg, der Zivilbevölkerung und der Soldaten. Die Zahl der Toten im 30-jährigen Krieg bei den Soldaten 450.000 etwa. Im Vergleich zum Ersten Weltkrieg mit 27 Millionen und 5 Millionen insgesamt an Toten im 30-jährigen Krieg. Die Rolle der Krankheiten, der Epidemien, der epidemischen Krankheiten spielt hier eine Rolle. Es war einer von 10 Soldaten krank. Es ist der Typhus, der Morbus Hungaricus, wie das gelegentlich hieß, bei der Zivilbevölkerung, die ersten Pestepidemien, das Fleckfieber 1632-23 in Süddeutschland und auch in Wien mit tödlicher Ansteckung. In Wien gab es eine Ausnahme, vielleicht kennen Sie das Lied, der liebe Augustin, der fiel in eine Pestgrube und kam lebend wieder heraus. Das ist ein Geschichtel, würde ich sagen, nicht? Hat vielleicht einen wahren Kern, aber normalerweise sind die Menschen leider gestorben. Es gibt nach dem Ersten Weltkrieg eine Epidemie, die weltweit 25 Millionen Opfer kostete. Das war die spanische Grippe. Spanische Grippe so benannt, weil sie im spanischen Königshaus, glaube ich, zuerst ausgebrochen ist. 25 Millionen weltweit, das sind Kriegsfolgen. Das sind die Folgen der Unterernährung, des Hungers und so weiter. Man kann für den 30-jährigen Krieg nun auch eines feststellen, das werden Spezialreferate dann genauer ausführen, mit Ausnahme von Böhmen und Schlesien und Vorderösterreich war die österreichische Monarchie, was den 30-jährigen Krieg betrifft, eigentlich wenig betroffen. Haben Sie ein Glas Wasser für mich? Das ist auch interessant. Nun, die wirtschaftlichen Auswirkungen des 30-jährigen Krieges, das ist die Hyperinflation. Dankeschön, das ist sehr lieb, Dankeschön. Die Hyperinflation, die Kipper und Wipper, die Münzverschlechterung, weniger Silber in den Münzen, mehr Kupfer. Das entspricht aber, das war gegen die Reichsmünzordnung von 1558 oder 59. Die Schädigung der Landwirtschaft durch die Soldaten, durch die Soldateska, durch Verschleppung von Tieren, vor allem die Pferde, die gebraucht wurden, Nahrungsdiebstahl, die bäuerliche Bevölkerung ist völlig verarmt und ausgeplündert worden. Ein anderer Aspekt ist der propagandistische Aspekt, Kriegspropaganda. Meines Erachtens ist der 30-jährige Krieg der erste Krieg mit einer gewaltigen Propaganda auf allen Seiten, einer Kriegspropaganda. Der Gegner wird lächerlich gemacht. Schauen wir mal, ob wir einen der prominenten Gegner finden. Das ist der Friedrich V. von der Pfalz als böhmischer König und sein Glücksrat. Der heißt, den hat man lächerlich gemacht, und das ist der Winterkönig. Warum? Weil er nur einen Winter als böhmischer König in Prag residiert hat und im Zuge der Schlacht am Weißen Berg, am Bilahora, dann geflüchtet ist. Sie sehen, der hat ein ganz kurzes Glücksrad, da sitzt er gerade oben, dann fällt er herunter, dann wird er gestürzt und dann fällt er in ein Netz. Was ist denn das für ein Netz? Das sind die Niederlande, die ihn aufgefangen haben. Nicht sein Verwandter, der englische König. Sie wissen ja, die englische Politik auf dem Festland war immer schwach entwickelt, sondern die Niederlande. Also er hat Glück, er fällt in das Netz der Niederländischen Republik. Aber ja, also Sie sehen, das ist sehr durchdacht. Das Glücksrad ist eine ideale Metapher. Oder Sie sehen da Leute aufgehängt. Es hat der lothringische Grafiker und Autor Jacques Caillot einen Grafikzyklus, der den Titel trägt, Die großen Schrecken des Krieges, des 30-jährigen Krieges, verfasst, 1633 in Paris erschienen. Das ist eine grundsätzliche Kritik am Krieg. Wer da wirklich hängt, ob das Soldaten sind oder Zivilbevölkerung, das ist nicht ganz klar. Aber Sie sehen, was da passiert ist. In Österreich, in Oberösterreich gab es, das war die bayerische Besatzung während des 30-jährigen Kriegs, das Frankenburger Würfelspiel. Da musste man um sein Leben würfeln und wenn man die falsche Zahl hatte, ist man aufgehängt worden oder exekutiert worden. Grausame Dinge, die da passiert sind. Nun, die Kriegskontrahenten und Kriegsverbündeten, da gibt es die katholische Seite, die habsburgische Seite, Kaiser Ferdinand II., Kaiser Ferdinand III., die Gegner der Habsburger, der katholischen Habsburger, ist der König von Frankreich, übrigens auch katholisch, und der König von Schweden, lutherisch, und der König von Spanien auf der katholischen Seite, der Herzog von Bayern als Anführer der katholischen Liga. Ich werde dazu dann noch kurz etwas sagen. Und vieles andere mehr, ich kann das nur andeuten, in 20 Minuten kann man da nicht ausführlicher werden. Kriegstaktik. Naja, die hat sich schon im 16. Jahrhundert entwickelt. Es gibt die oranische Heeresreform mit den 1580er Jahren, wenn ich mich recht erinnere. Es geht nicht mehr, so wie es die Schweizer versucht haben, mit einer Infanterie Schlachten gewinnen zu wollen. Das ist völlig unmöglich. Man braucht eine koordinierte Vorgehensweise zwischen Infanterie, Kavallerie, Reiterei und Artillerie. Und das entwickelt sich im 30-jährigen Krieg sehr stark. Es gibt eine Besonderheit der schwedischen Armee, was andere Armeen nicht konnten oder nicht wollten. Das war die Überquerung vereister, zugefrorener Flüsse. Die Schweden haben das geschafft und haben etwa den Reichstag in Regensburg an der Donau 1640-41 da schwer bedrängt. Das ist ein, darin liegt dann, damit ist ja ein großes Überraschungsmoment verbunden, nicht? Dass da plötzlich eine Armee über einen zugefrorenen Fluss oder Strom schreitet. Gut, Kriegsschauplätze, Kriegsereignisse, nur ganz kurz, Schlacht am Weißen Berg, am Pillahora, 8. November 1620, vernichtende Niederlage des böhmischen Ständeheeres, Sieg vor allem durch die Truppen der katholischen Liga, das ist der Feldherr Tilly, der neben Wallenstein einer der bedeutendsten auf der katholischen Seite ist, oder die Schlacht bei Lützen 1632. Das ist eine Schlacht, die der Schwedenkönig gewonnen hat, die letzte nach Breitenfeld 1631, aber der Gustav Adolf, der schwedische König, fällt in der Schlacht. Der war offenbar zu weit vorne, zu wagemutig, wie auch immer. Und das ist natürlich ein Schock für die schwedische Armee. Geht dann weiter, aber unter anderem. Oder die Schlacht bei Rocroi in den Ardennen. Das ist eine vernichtende Schlacht für die spanische Armee, eine Niederlage durch die französische Armee erlitten hat. Feldherrn Albrecht von Wallenstein, darüber wird ja noch zu reden sein, vor allem über seinen schrecklichen Tod. Tilly habe ich schon erwähnt, Gustav Adolf auch. Ja, es gibt einen General, der die Pfalz erobert hat, ein Spanischer, der hieß Spinola. Das wurde dann transliteriert oder ins Deutsche gebracht. Das ist eine Spinne, die überall ihre Füße ausbreitet, die überall ist. Spinola heißt natürlich nicht Spinne, das ist ja, aber man kann das nicht so übersetzen, wenn man will. Und dann die Friedensprozesse, auf die ich dann am Schluss eingehen werde, im Detail. Also es gibt verschiedene Friedensversuche im Rahmen des Dreißigjährigen Krieges. Es gibt den Frieden von Lübeck, der Hansestadt Lübeck 1629, nach den Siegen Wallensteins bis an die Ostsee. Und die Frage, wie man dann den Frieden religionspolitisch umsetzen konnte. Es gibt den Prager Frieden von 1635, der zum Scheitern verurteilt war. Und es gibt die westfälischen Friedensverträge nach den westfälischen Städten Münster und Osnabrück 1648. Darüber später im Detail. Ich komme jetzt zum zweiten Teil, zu den ereignisgeschichtlichen Zugängen. Es gibt, was die Historiker und Historikerinnen ja immer interessiert und auch zu interessieren hat, es gibt eine Vorgeschichte zum Dreißigjährigen Krieg. Eine Zuspitzung der politischen Situationen. Und da ist wichtig zu sehen, dass sich 1608, 1609 konfessionelle Bündnisse im Reich bilden. Das ist die Protestantische Union, angeführt von der Kurpfalz. Brandenburg tritt bei, Hessen-Kassel ist kalvinistisch, Brandenburg ist lutherisch, 16 Reichsstädte, die ich jetzt im Einzelnen nicht nenne, oberdeutsche Reichsstädte wie Augsburg und Regensburg etc. Und es gibt auf der anderen Seite die katholische Liga, die sich dann auch bildet unter der Führung Bayerns, nicht unter der Führung des Kaisers, unter der Führung Bayerns, des Herzogs von Bayerns damals noch, und süddeutscher Fürstbischöfe, geistliche Territorien, geistliche Fürstentümer wie Regensburg, Passau und Konstanz. Finanziell unterstützt wird die katholische Seite durch Spanien, über Geld, über die Armee. Spanien hat deshalb, Spanien ist damals schon in der wirtschaftlichen Krise, aber hat die Hände frei, weil es einen Waffenstillstand mit den abtrünnigen Niederlanden, der Niederländischen Republik, geschlossen hat auf 12 Jahre 1609 und damit also im Reich auftreten kann. Spanien ist ja im Heiligen Römischen Reich, es ist Sie haben jetzt hier Deutschland gesehen. Das Heilige Römische Reich ist natürlich größer als das heutige Deutschland, fast die österreichischen Territorien und so weiter. Und Böhmen vor allem. Und dieser Waffenstillstand mit den Niederlanden hat es der spanischen Armee ermöglicht, die Positionen, die sogenannte spanische Straße von Oberitalien, wo Spanien auch geherrscht hat, die, in die Niederlande oder in den Niederrhein da zu sichern. Nun, das ist die Vorgeschichte ganz kurz genannt. Wichtig ist, sich zu merken, es entstehen konfessionelle Bündnisse. Es spitzt sich die Lage zu. Sie wissen wahrscheinlich, es gab 1555 den Augsburger Religionsfrieden, der also hier die Situation aplaniert hat, der die konfessionellen Konflikte beruhigt hat. Aber wir sind schon in anderen Zeiten. Der Augsburger Religionsfrieden ist sehr weit weg. Wichtig ist, wie geht der Dreißigjährige Krieg los? Das ist der Aufstand in Böhmen. Darüber wird ja auch noch speziell referiert. Der böhmische Aufstand gegen die Kirchenpolitik, gegen die Rekatholisierung Kaiser Ferdinands II. Es geht auch um Kirchenbau. Und der Fenstersturz in Prag, das ist offenbar ein hussitischer Brauch, 1619, ist, wenn Sie mich fragen, eine Rebellion, zumindest wurde das vom Kaiser so gesehen, einer radikalen ständischen Gruppe, die für weitere Gespräche und Verhandlungen die Türen zugeschlagen hat. Nicht? Damit waren keine Gespräche mit Wien mehr möglich. Der Kaiser hat gesagt, er verhandelt mit Rebellen nicht. Das kann man ja bis heute, diese Haltung, sehen. Und die böhmischen Stände reagieren dann darauf, dass sie eben Friedrich von der Pfalz, den Winterkönig, auf dem Glücksrat, da kommt er dann auf das Glücksrat, zum böhmischen König wählen. Dann kommt die Schlacht am Weißen Berg, die Niederlage der protestantischen Seite, das Prager Blutgericht mit 700 Urteilen, darunter 27 Hinrichtungen auf dem Altstädter Ring in Prag. Und dann hat die katholische Seite die Gelegenheit, die Pfalz zu erobern. Da kommt der General Spinola wieder ins Spiel. Und dann gelingt es Wallenstein, dem großen Kriegsunternehmer und Feldherrn, die Gebiete Mittel- und Norddeutschlands, Eroberung Magdeburg, Zerstörung Magdeburgs und bis an die Ostseeküste zu erobern. Und wir stehen beim Lübecker Frieden und bei der konfessionellen Umsetzung des Lübecker Friedens, das ist das sogenannte Restitutionsedikt von 1629. Was ist das Restitutionsedikt? Da geht es um konfessionelle Fragen, da geht es um Gebietsfragen, da geht es um Wirtschaft, um Geldfragen natürlich. Das Restitutionsedikt, da hat der Kaiser versucht, alle nach 1552, nicht erst 55, an die Protestanten verlorenen geistlichen Güter und Territorien zurückzugewinnen, zu restituieren in alten Sinne, wieder daraus geistliche Territorien zu machen. Das sind 500 Güter und 10 bis 15 Stifter und Erzstifter, als Bistümer und Erzbistümer. Das sollte alles rekatholisiert werden. Da muss man sagen, es ist ein bisschen naiv in der Hinsicht zu glauben, dass man auf einmal so viele katholische Geistliche hat zur Pöblierung dieser Gebiete. Der Papst hat hier auch gar nicht mitgespielt. Der Papst war antihabsburgisch und hat die Restitution und Rekatholisierung nicht unterstützt. Dahinter steht natürlich wirtschaftlich, für viele, die am Krieg mitgemacht haben, ihre Kriegskosten abzudecken, eine Satisfaktion zu bekommen. Das ist bis zum den Westfälischen Friedensverträgen ein ganz wichtiger Bereich, die Satisfaktionen. Dieses Vorhaben misslingt, denn Mächte wie Frankreich, katholische Macht Frankreich, Ja, danke schön. Schweden treten in den Krieg ein. Und das Restitutionsedikt kann man vergessen. Ich werde jetzt in 5 Minuten noch rascher bis zum Ende kommen. Die Fortsetzung des Krieges, der lange Krieg 1630 bis 1648, der in der Historiografie oft sehr kurz behandelt wird, und der gescheiterte Prager Frieden. Es ging einfach nicht, einen Frieden den auswärtigen Mächten Frankreich und Schweden zu diktieren. Aber zu Frankreich 2 Worte. Frankreich gewährt der schwedischen Armee, die nun als Befreier Deutschlands propagandistisch bewertet wird, Gustav Adolf im protestantischen Sinn, gewährt Subsidien. Aber Frankreich tritt dann, also Sie sehen, ein katholischer König hat keine Scheu, mit einem protestantischen König zusammenzuwirken. Da sind wir dann wieder beim Machtkrieg. Und Frankreich tritt dann 1635 nach dem Scheitern des Prager Friedens offen in den Konflikt ein. Und jetzt zum letzten zu den westfälischen Friedensverträgen. Es hat sich dann abgezeichnet seit den späten 1630er Jahren, dass ein Friede nur auf einer breiteren Basis möglich ist. Der große Propagandist oder der große Denker und Stratege war Richelieu, Kardinal Richelieu, der auch das mit den 2 Tagungsorten Münster und Osnabrück erfunden hat. Die Katholiken in Münster, die Protestanten in Osnabrück. Und 1648 am 24. Oktober kam der Westfälische Frieden oder die Westfälischen Friedensverträge. Das ist ein großes weltpolitisch einmaliges im Rahmen der europäischen Friedensschlüsse Dokument. Und da sind wir jetzt weg vom Restitutionsedikt, da sind wir bei den konfessionellen Fragen, der Anerkennung des Calvinismus, Sonderregelungen für Schlesien. Es wird dann konfessionell ein Normaljahr festgelegt. Normaljahr heißt, zum Zeitpunkt 1624 richtet sich die Kirchenbesitzfrage, da geht es nicht mehr um Restituierung, die Niederlande scheiden aus dem Reichsverband aus, die Eidgenossenschaft, es hat sich der Papst allerdings protestiert gegen den Verzicht auf das Kirchenrecht im Rahmen der konfessionellen Regelungen. Es gibt ein großes Editionswerk, an dem sehr viele Historiker mitgearbeitet haben, seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs in der alten Bundesrepublik vor allem, das sind die Acta Pacis Westfalici oder Westfalici, 47 Bände, auch im Internet verfügbar. Also Sie sehen, dass mit der konfessionellen Situation und der machtpolitischen Situation ist eine sehr schwierige Sache, das immer das eine durch das andere auszugleichen. Ich möchte nur noch auf eines zu sprechen kommen und einen autobiografischen Aspekt reinbringen. Das sind Sonderregelungen im Zuge des 30-jährigen Krieges. Und zwar sind es Sonderregelungen, das Münster, das Bistum Osnabrück wurde alternierend vom lutherischen Braunschweiger Fürsten beschickt, Kandidaten oder vom Erzbischof von Köln. Und es gab dann auch im Reich sogenannte Simultankirchen. Was ist denn eine Simultankirche? Das ist jetzt meine letzte Bemerkung zu dem großen Thema. Eine Simultankirche ist eine Kirche, es gibt in oberdeutschen Städten, in Memmingen, das kenne ich persönlich, in anderen Städten, Simultankirche. Da feiern beide Konfessionen Gottesdienst, nicht gleichzeitig, sondern alternierend natürlich, nicht? Und ich habe als junger Mann, ja, als Kind eigentlich in Württemberg, in der Gegend von Heilbronn, auf altwürttembergischem Gebiet, das immer lutherisch war, bis die sogenannten Heimatvertriebenen, Auslandsdeutsche, Katholiken aus Ungarn etc. dort ankamen und eine Minderheit in diesem kleinen Dorf bildeten, aber keine Kirche hatten. Und da durften die Katholiken, da war ich dann auch dabei, in der lutherischen Pfarrkirche Gottesdienst oder Messe feiern. Das war eine Gastfreundschaft. Ich kann jetzt nicht beweisen, ob sie bis ins 17. Jahrhundert zurückgeht. Das war dann auch eine Simultankirche, diese kleine Dorfkirche. Und das war für mich interessant. Und das hat bei mir auch bewirkt, eine gewisse Offenheit der lutherischen Konfession gegenüber. Und das hat mich wahrscheinlich zur Reformationsgeschichte geführt, zum 16. Jahrhundert. Ich habe auch anderes gemacht von meiner Dissertation her. Und damit möchte ich schließen und mich sehr herzlich bedanken.